Es geht erstaunlich schnell mit dem Auszählen bei dieser Wahl in den USA. Es kann ja durchaus vorkommen, dass man da mehrere Tage warten muss, wenn es besonders knapp ist. Aber jetzt ist es so, dass mit Trumps Gewinn in Pennsylvania wohl klar ist. Pennsylvania, der Swing State mit den meisten Wahlleuten. Donald Trump, also wohl der nächste Präsident der USA. Ich habe Thomas Greven am Telefon. Der ist Politikwissenschaftler vom John F. Kennedy Institut an der FU Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen, Fanat.
Trump hat sich schon zum Sieger erklärt. Sein letzter Sieg, ja, eine riesige Überraschung für viele Beobachter. Ist das dieses Jahr anders? Wie überrascht sind Sie?
Ich bin von der Deutlichkeit überrascht. Es sieht ja so aus, als würde Trump auch die sogenannte Popular Vote gewinnen. Das war ja bei den letzten beiden Wahlen nicht der Fall. Auch als er 2016 gewann, lag er ja gegenüber Hillary Clinton zurück. Beim Wahlmännerkollegium Electoral College sieht das am Ende dann immer etwas deutlicher aus, als es vielleicht ist. Oder kann jedenfalls deutlicher aussehen, als es ist. Darauf läuft jetzt alles zu. Für Kamala Harris gibt es nur noch einen sehr, sehr schmalen Pfad.
Ja, vielleicht sollte man es nochmal erklären. Die Popular Vote, das ist die Stimmenmehrheit, die man über die ganzen USA beobachten kann und nicht nur die Wahlleute, ne, damit es auch alle verstehen. Es sah nach dem Rückzug von Joe Biden in den Umfragen und vor allem auch bei den Wahlkampfspenden sehr gut aus für Kamala Harris. Was ist dann passiert? Also warum konnten die Demokraten dieses Momentum nicht nutzen, nicht halten?
Ja, also es gibt sozusagen die kurzfristigen Faktoren, die jetzt auch rauf und runter diskutiert werden, sozusagen die ökonomische Lage, die objektiv eigentlich gut aussieht. Die USA stehen sehr viel besser da als Europa und als Deutschland, aber die Analyse sagt, bei den Menschen ist das nicht angekommen. Die Stimmung ist schlechter als die Lage, wie man so sagt. Insbesondere die Inflation hat doch in den letzten Jahren sehr vielen Menschen Kummer bereitet. Aber ich glaube, es ist, was man jetzt auch an der Deutlichkeit oder an der Wucht, die jetzt hier entsteht, es geht ja auch um den Senat, was man sehen kann, ist, dass es hier um mehr gehen muss. Es gibt also aus meiner Sicht eine untergründige Entwicklung, wo Trump sich an die Spitze einer Bewegung gesetzt hat, die die ganze Republikanische Partei umgekrempelt hat. Das ist einmal die Furcht der weißen Mehrheitsbevölkerung vor dem, was man Majority-Minority-Koalition nennt oder Majority-Minority-Coalition nennt, also die Summe der ethnischen Minderheiten, dass die größer wird als die Weißen. Die Sorge der Christen und auch vielleicht insbesondere der weißen Christen, dass die säkularen die Macht bekommen, dass also diese Liberalisierung weiter fortschreitet. Und dann, nicht zuletzt, muss man vielleicht auch über die Sorge der Arbeiterklasse sprechen, was in den USA meistens definiert wird als Menschen ohne College-Abschluss, dass man da auch sehen kann, dass die Angst vor ökonomischer Konkurrenz, sei es über Handel, sei es über Migration, doch hier eine Bewegung ausgelöst hat, an deren Spitze sich Trump im Prinzip gesetzt hat.
Und welche Rolle spielt es, dass Kamala Harris eine Frau ist?
Ja, das kommt möglicherweise noch hinzu. Ich bin immer etwas zögerlich zu, es wurde ja jetzt sehr viel diskutiert, ob jetzt nun auch schwarze Männer sagen, dass sie sich keine schwarze Frau als Präsidentin vorstellen können. Das wird es sicherlich geben. Ich glaube einfach nur nicht, dass das bei schwarzen Männern ausgeprägter ist als bei weißen Männern oder Latino-Männern. Diese Vorbehalte gibt es, das ist ganz klar. Aber es passt, glaube ich, insgesamt eher in dieses Bild von der Bewegung, die ich beschrieben habe, weil es da ja auch um Statusverlustängste geht. Also nicht so sehr um die Person Kamala Harris, sondern eher insgesamt um die Rolle von Männern in der Gesellschaft, insbesondere traditionalistischen Männern, also die sozusagen die klassische Hierarchie auch gerne beibehalten möchten. Und das ist ja alles ins Rutschen gekommen, auch durch die Bildungsexpansion, die Emanzipation. All das macht auch vielen Menschen Angst. Das sind ja nicht nur in den USA, das sind ja säkulare Trends, die wir auch in Europa beobachten können. Wir reden ja auch zum Beispiel darüber, dass auch die AfD zum Beispiel und der Rassemblement National in Frankreich, dass die zu Arbeiterparteien geworden sind und sehr viele Männer organisieren. Das ist alles nicht zufällig.
Lassen Sie uns nochmal auf den Politiker Donald Trump gucken. Sie sagen, Trump sei kein Demokrat, sondern ein möchte gern Autokrat. Warum?
Also ich würde sogar noch weitergehen. Er ist weder Demokrat noch Republikaner. Im Sinne der Partei, aber auch sozusagen im Sinne der philosophischen Bedeutung dieser Begriffe. Es ist völlig unklar, wofür er eigentlich steht, außer dass er immer für seine eigenen Interessen einsteht. Jetzt ging es ja für ihn auch stark darum, aus dem Gefängnis zu bleiben oder Geldstrafen zu vermeiden, mindestens. Also sehr egomanisch. Im 2016 und folgende war das ja noch eingehegt von den sogenannten Adults in the Room, also das noch verbliebene republikanische Establishment, das sozusagen die schlimmsten Impulse Trumps noch einhegen konnte. Die sind jetzt weggefegt eigentlich im Prinzip von dieser Bewegung, die auch eine Basisbewegung ist, an deren Spitze sich Trump gesetzt hat. Und man sieht ja deutlich an den Plänen, die jetzt hier formuliert werden, ob das nun Project 2025 ist, von dem sich Trump halbherzig und nur vorgeschoben distanziert hat, und andere Pläne und auch Versuche, die Sachen, die schon versucht worden sind in der ersten Amtszeit, zum Beispiel den Beamtenapparat mit Loyalisten zu besetzen, also die professionellen Beamten auszutauschen, alle möglichen Hindernisse für ein Durchregieren abzuräumen. Das erinnert doch sehr stark an das, was Viktor Orbán in Ungarn mit illiberaler Demokratie bezeichnet hat. Nun ist das erstmal noch demokratisch, weil Trump wird ja gewählt. Und darum geht's. Es sind autokratische Instinkte, die jemanden, der auch dann gewählt wird, aber dazu verleiten, zu glauben, dass er jetzt alleinig den Willen des Volkes umsetzen soll und dass die ganzen lästigen rechtsstaatlichen Prinzipien, die der professionelle Beamtenapparat, kritische Medien, kritische Zivilgesellschaft, dass das alles im Prinzip abgeräumt werden muss, dass auch die Justiz auf Kurs gebracht werden muss. Das sind alles Sachen, die wir in diesen illiberalen Demokratien gesehen haben. Das ist auch das, was die PiS in Polen versucht hat und wo jetzt die neue Regierung erhebliche Schwierigkeiten hat, diese demokratischen Institutionen wieder instand zu setzen. Das kommt, glaube ich, auch auf die USA zu.
Kamala Harris ist ja so weit gegangen, Donald Trump einen Faschisten zu nennen, zu Recht.
Ja, da ist sie auch nicht die Einzige gewesen. Faschismus ist ein schwieriger Begriff, weil der natürlich historische Konnotationen hat. Ich glaube, das ist dann ein Kampfbegriff. Damit kann man operieren. Im politischen Geschäft ist es ganz klar, dass es dazu einen gewissen Hang gibt. Aber analytisch würde ich diesen Begriff vermeiden, weil er eben diese historischen Konnotationen hat, und würde eher von reaktionären Revolutionären sprechen oder von autokratische Tendenzen, ein möchtegern Autokrat, wie ich das genannt habe. Jedenfalls kann man deutlich sehen, die Republikanische Partei ist in einen Personenkult verwandelt worden, Stichwort charismatische Herrschaft. Da hat man natürlich diese Nähe zu dem Führerkult, den es bei den Faschisten gab, den es bei den Nationalsozialisten gab. Aber wir sehen natürlich auf der anderen Seite nicht diese formierte Massenbewegung. Wir sehen allerdings schon ein Mobilisierungsgefälle, ein Motivationsgefälle. Diese Bewegung, von der ich sprach, also die Weißen, die Christen und die Arbeiterklasse und vielleicht auch die Männer oder traditionalistische Männer, die haben sich schon erheblich formiert und sind jetzt eben auch in großer Zahl zur Wahl gegangen. Man hatte ja gehofft, dass Kamala Harris einen Motivationsvorteil hat über das Thema Abtreibung, über das Thema Bedrohung der Demokratie. Aber es sieht so aus, als ob das Gegenteil der Fall ist. Oder aber zumindest, dass die Mobilisierung auf der reaktionären Seite noch größer war als die Mobilisierung auf der Seite der, in Anführungszeichen, Verteidiger der Demokratie.
Thomas Greven sagt das, und er ist Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut hier an der Freien Universität in Berlin und war auch Mitarbeiter von Bernie Sanders in den USA. Danke für das Gespräch heute Morgen, Herr Greven.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.